So, ich bin noch nicht richtig warm gequatscht für heute Morgen, aber wird schon gehen mit dem einen oder anderen Räuspern vielleicht. Zweite Folge von 40 bis 40. Ich freue mich sehr, heute über das Thema Radio nachzudenken. Habe ich gestern Abend auch gemacht, als ich nach Hause gekommen bin. Wir hatten einen wunderschönen Abend gestern mit den Mädels im Redefreiraum. Das ist ein wunderschöner Therapiespace hier bei uns in der Nähe. Und da haben wir einen sogenannten Mädelsabend zusammen verbracht und haben dort einerseits das gemacht, was man bei Mädelsabenden so macht, nämlich einfach mal auch so zu quatschen, Sektchen zu trinken. Es gab total leckere Snacks und dann war aber auch ja sozusagen ein Teil für uns vorbereitet, wo wir dann auf die Meditationskissen gegangen sind und wo wir uns mit dem Thema Achtsamkeit auseinandergesetzt haben. Wir haben uns ganz viel Zeit genommen, auch einfach miteinander zu sprechen über Sachen, wo man vielleicht sonst nicht auch die Möglichkeit hat zu sprechen. Und das war für mich gestern ein total schöner Abschluss, auch für den Tag, wo ich ja morgens mit dem Thema Selbstbewusstsein auch gestartet bin. Und das hat irgendwie ja echt so einen richtig schönen, warmen, runden Abschluss dafür gegeben. War richtig cool. Als ich dann gestern Abend nach Hause gekommen bin, war ich ziemlich platti. Wir haben aber auch am Schluss so eine Entspannungskiste gemacht. Ich muss gerade nochmal überlegen. Progressive Muskelentspannung. Genau, so heißt das. Das haben wir am Ende gemacht. Und das war so wirklich, als hätte man mir den Stecker gezogen. Ich habe ab da richtig viel gegähnt und bin auch nicht mehr richtig in die Gänge gekommen. So dass ich dann gestern Abend, als ich mich dann hingesetzt habe und gesagt habe, okay, jetzt ist meine Stunde sozusagen, die ich mir nehme für 40 bis 40. Da habe ich dann so in der Zeit auch ein bisschen abgekürzt, weil ich irgendwann gemerkt habe, bin auch nur noch so halb anwesend. Aber ich sag mal, das Thema, was ich mir für heute rausgesucht habe, ist auch ein sehr, sehr leichtes. Und mehr oder weniger kann ich das auch aus der Hüfte schießen. Radio. Ja, ich sag ja immer, wenn man mich fragt, was ich so mache, ich bin eine Ex-Radio-Tante, ich bin Pferdemädchen und bin in der Produktentwicklung in einem B2B-Fachmedienhaus unterwegs. Und diese Ex-Radio-Tante, die ist mir in meiner Identität irgendwie wichtig. Gar nicht mal so in diesem Aspekt, guck mal, wie cool ich bin, ich war beim Radio, sondern einfach wirklich, weil das für mich für so eine Zeit steht. Also die hat unglaublich viel mit mir gemacht. Ich war 17, als ich beim Radio gelandet bin, im Sommer 99. Das muss man sich noch mal vorstellen. Also ich meine die 90er, das war wirklich auch eine krasse Zeit für sich. Der Sendestart von dem Jugendradio des Saarländischen Rundfunks, was damals gerade gegründet worden ist, war am 1. März 99. Und nur, dass wir noch mal vielleicht auch so ein Bild von der Zeit haben, von der wir da gerade reden. Mal so ein paar Chart-Hits aus dem Jahr 99. Lou Bega mit Mambo No. 5. Eiffel 65, I'm Blue Dabba Dee, Britney Spears, Baby One More Time, Whitney Houston, My Love Is Your Love, Big Big World von Emilia, die Bloodhound Gang mit The Bad Touch, Christina Aguilera mit Genie in a Bottle. Also wir sehen, da haben auch gerade diese zwei Größen, Christina Aguilera und Britney Spears, haben da den Anfang einer Riesenkarriere gemacht. Und Xavier Naidoo, der hat damals auch einen Erfolgshit gehabt. Sie sieht mich nicht. Ich glaube, das war sogar im Rahmen von irgendeiner Asterix-Verfilmung, da will ich mich jetzt aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, gesichertes Halbwissen. Diese Zeit, also natürlich klar, 99, das ist lange her, aber wie fundamental anders das alles ist. Es gab kein Spotify. Ja, es gab kein Instagram, es gab auch kein Facebook. Und Radio, ehrlicherweise, vor allem auch lokales Radio, das war noch ein echtes Ding. Also Radio hatte so auch eine Relevanz in der Medienlandschaft und auch in der Wahrnehmung dieses Mediums, dass ich glaube, die Medienschaffenden von heute, die erinnern sich, glaube ich, mit mehr als nur einem großen Seufzer vielleicht auch ganz gerne an diese Zeit zurück. Ja, ich hatte damals, glaube ich, wirklich Glück, dass in dieser Zeit, Sommer 99, als dieses Jugendradio gerade gegründet wurde, da gab es halt auch ein paar Wege beim Radio zu landen, die halt nicht dieser klassische Weg waren. Denn also im Grunde war es ja auch damals schon so und vielleicht sogar damals noch ein bisschen strenger als heute, dass wenn man sozusagen Moderator werden wollte, dann gab es einen sehr festen vorgelegten Weg. Man musste irgendwie Journalismus studiert haben, dann musste man ein Volontariat gemacht haben, diverse wahrscheinlich Praktika und Erfahrungen und dann irgendwann darf man irgendwo mal auf diesen Mikrofonknopf drücken, dann geht die rote Lampe an und dann ist man auf Sendung. Das war bei uns alles anders. Wir hatten das Glück, dass zu diesem Sendestart von Unser Ding einfach auch junge Menschen gesucht worden sind, in Anführungszeichen, die so ein bisschen locker drauf waren und mit denen man sowas halt machen kann. Und die können natürlich nicht schon ein abgeschlossenes Studium mitbringen und natürlich auch kein Volontariat. Dementsprechend hat man da in Anführungszeichen mehr aufs Alter und die Personality geschaut und einfach, glaube ich, so ein bisschen Potenzialscreening gemacht. Und so bin ich damals mit einigen anderen in dieser Zeit mehr oder weniger durch die Hintertür in die Radiolandschaft reingesneakt. Und ich sag mal, die Zeit, wie wir da angefangen haben, also das war jetzt auch nicht so, dass man sagt, also ich glaube mich an eine Zeit zu erinnern, wo wir sogar für Essensmärkchen in der Kantine da hingekommen sind. Es gab immer so einen Bus, der Hallberg in Saarbrücken, wo die Sendeanstalt des Saarländischen Rundfunks drauf ist, das so am Stadtrand von Saarbrücken und mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto kommt man da halt hin. So, ich war 17, Auto war noch nicht, also musste ich da mit dem Bus hin und es gab irgendwie nur so einen Bus, der irgendwie vom Fuß des Hallbergs dann da hochfuhr, einmal die Stunde. Ja, und jetzt, wer mich ein bisschen kennt, kann sich vorstellen, wie oft ich den noch verpasst habe, dann musste man diesen hässlichen Berg da hochlaufen. Und so unnötiges zu Fuß gehen war damals schon nicht mein Ding. Aber mehr als einmal stand das halt eben an. Und dann war es mir das aber irgendwie wert. Also der Weg auf den Hallberg war tatsächlich für eine 17-Jährige nicht immer so super einfach zu machen. Aber ja, also ich sag mal, die Zeit mit dem Führerschein kam ja dann irgendwie auch kurz später. Und ja, also der Weg dahin war nicht immer einfach und am Anfang, wir sind wirklich rein für den Purpose dahin gefahren, für den großen Spaß an dem, was das gemacht hat, denn es war natürlich eine mega aufregende Welt, ja. Also Gott, ich kann wirklich ja auch mich an meine Faszination und an mein Staunen in der Zeit kann ich mich wirklich erinnern. Und das war richtig gut. Das hat richtig, richtig Bock gemacht und wurde dann auch einfach professioneller und professioneller. Also irgendwann musste man auch nicht mehr für Essensmärkchen dahin fahren. Es gab unglaublich viele gute Coaches, die damals mit uns gearbeitet haben und die einfach uns auch viel beigebracht haben. Also da hat man wirklich auch gute Leute gesucht, die dann eben dafür sorgen, dass diese jungen Wilden da so ein bisschen an die Hand genommen und geführt werden. Und ich weiß, dass ich zu meiner ersten Sendung gekommen bin, weil einfach der Moderator, der eigentlich Sendung haben sollte, der kam halt nicht so. Wahrscheinlich hat er einen Bus verpasst, keine Ahnung. Aber das ist halt, ja, ich glaube, immer noch ein Klassiker. Du hast halt Moderationstraining, das heißt, es gibt ein B-Studio, das sieht genauso aus wie das A-Studio, aus dem gesendet wird, nur dass das halt nicht on-air ist. Und in diesem B-Studio kannst du halt üben. Du übst deine Moderation, du übst das Titel übereinander blenden, Jingles und so weiter, die ganze Technik. Und ja, irgendwann heißt es dann, ja, also der Moderator für die N1, das war die erste Sendung am Nachmittag, ich glaube 14:45 ging die los, der ist nicht gekommen. Und dann wird halt so geguckt nach dem Motto, wer ist denn da und wer hatte schon mehr als ein Moderationstraining? Wer könnte denn jetzt dann diese N1 übernehmen? Das war dann in dem Fall ich und der Wilfried, unser Coach, der hat damals neben mir gestanden am Sendepult. Und dann weiß ich, dann habe ich ganz aufgeregt irgendwann, ja, nach den Nachrichten dieses erste Opener-Jingle abgefahren. Und irgendwo in den Schubladen unterm Fernseher, glaube ich, gibt es sogar noch eine gebrannte CD von dieser N1. Ich weiß gar nicht, ob ich die nochmal hören will, aber es war für mich ein mega Tag und ich habe dieses Gefühl von diesem einen Moment. Ich habe dieses schwarze Sendepult, ich habe das gefühlt noch komplett vor mir. Ich kann dieses Studio sehen, in dem ich da stand. Und also ich spüre diese Situation ganz kurz, bevor ich zum ersten Mal diesen Knopf gedrückt habe. Die spüre ich noch. Und auch die Sicherheit, die mir der Wilfried gegeben hat. Und übrigens auch da Shoutout an der Stelle. Ich verfolge immer noch gerne auf Facebook, was der so macht. Und auch mit dem habe ich echt ein paar Dinger erlebt in den folgenden Jahren. Die wollen wir jetzt nicht alle hier auspacken, aber es war einfach eine wahnsinnig gute Zeit. Ich bin richtig, richtig, richtig dankbar. Und muss natürlich dann auch die Downside vielleicht irgendwie ein bisschen mit reinbringen, denn ich habe dann irgendwann Abi gemacht, ich hatte irgendwann einen Führerschein, musste dann also nicht mehr mit dem Bus oder zu Fuß den Heilberg hochlaufen. Und für mich war eigentlich klar, ich will das machen. Es gab aber jetzt keinen direkten Weg, dass dann zum Beispiel der SR gesagt hätte, ja okay, dann stellen wir jetzt Abiturienten ein, das sieht das System natürlich nicht vor. Was aber eben geht, ist, dass man sagen kann, okay, wir stellen Studenten ein. Und dementsprechend habe ich mich an der Uni eingeschrieben und BWL ist es damals geworden. Die Vergabe von Studienplätzen ist zu der Zeit damals noch über die ZVS passiert, also über die zentrale Vergabe von Studienplätzen. Ich glaube, so hieß das. Und da konnte man quasi sagen, hallo, ich bin die Sabine aus dem Saarland, ich würde gerne BWL studieren und ich würde das gerne in Saarbrücken machen. Und dann war das aber schon so, dass die ZVS geguckt hat, machen wir das so. Und es konnte dann auch sein, dass die halt gesagt hat, nee, also für dich wird's nicht Saarbrücken, sondern es wird für dich zum Beispiel, keine Ahnung, Magdeburg. Und ich hatte aber Glück. Ich bin in Saarbrücken dann auch eingeschrieben worden. Es war noch dieser Diplomstudiengang, BWL, wo mehr oder weniger man seine Semester selber zusammensteckt. Und naja, also natürlich war das jetzt so, dass die Zeit beim Radio und auf dem Hallberg eine ganze Ecke interessanter war als die VWL- und Statistikvorlesung in einem überfüllten Auditorium, wo irgendwie, naja, auch die Lehrveranstaltung mit einer Dynamik vorgetragen worden ist, dass selbst wirklich interessierte Teilnehmer an diesen Veranstaltungen Mühe hatten, ihre Motivation senkrecht zu halten. Und für mich war das mehr oder weniger echt erstmal ein Vehikel, dass ich halt weiter Radio machen konnte. Ich bin schon auch irgendwie dahin gegangen, weil ich hatte natürlich auch ganz viele amerikanische College-Filme gesehen und habe dann irgendwie gedacht, so vielleicht gibt es ja diese Welt dort auch. Und ich sag mal, die Nikolaus-Partys an der Uni in Saarbrücken, das habe ich schon auch alles intensiv dann auch zelebriert. Aber ich muss sagen, ich war kein guter Student. Ich war selten da, bin in diesem Lernsystem auch überhaupt nicht zurechtgekommen. Also dieses sehr eigenverantwortliche Arbeiten und Lernen ist für eine Person wie mich schon eine sehr große Herausforderung. Das hat wieder viel mit dem ADHS zu tun. Da kommen wir im Verlauf der 40 bis 40 auch noch hin. Aber ja, also für mich wirklich ein schwer zu bewältigendes System. Ich bin mir relativ sicher, inhaltlich hätte ich keine Probleme gehabt. Aber ja, so einfach systemisch bin ich da nie angekommen und habe wirklich ganz, ganz selten dann mal einen Schein mitgeschrieben und habe wirklich dann auch einfach mehr oder weniger Semester gesammelt. Und gleichermaßen war ich dann halt aber in dieser Welt beim Radio. Und dort war natürlich dann, also das ist natürlich immens, was man dort auch an Feedback bekommt. Ja, dann hast du irgendwie was gemacht, was ein paar Leute gehört haben, dann melden die sich bei dir und dann sagen die dir das. Und dann kriegst du so positives Feedback auf das, was du dort tust. Danach wirst du natürlich auch ein bisschen süchtig. Also ich war ja eine junge Person, die zwar eine große Klappe hatte, aber, das habe ich in der ersten Folge ja auch schon erzählt, auch ganz, ganz, ganz viele Zweifel in sich rumgetragen hat. Ich habe immer noch ein Selbstwertthema. Und das war damals natürlich auch schon so. Aber wenn dir halt irgendwie permanent Leute sagen, oh Sabine, das hast du aber toll gemacht. Und man sozusagen auch irgendwie, man ist halt so ein bisschen The Voice. Ja, dann gibt einem das halt auch was. Und ich glaube, auch danach bin ich auch schon so ein bisschen süchtig geworden. Aber ich mochte einfach gerade in dieser Anfangszeit, wie man uns gecoacht und ausgebildet hat. Denn das war tatsächlich eine sehr wertschätzende Art, die aber auch zum Beispiel fachlich immer auch was verlangt hat. Also es war nicht so, dass man da Grütze abgeben konnte und dann hieß es, wow, prima, wir nehmen das, sondern im Gegenteil. Ich weiß, wir hatten einen Coach, da, wenn du da einen Beitrag schreiben musstest, den irgendwer anders dann vorlesen sollte in der Sendung, dann hast du dort für diese anderthalb Minuten, die jemand vorliest, hast du dir sehr viel Mühe gegeben, diesen Text zu schreiben, hast dir sehr viel Gedanken darüber gemacht, dann bist du zum Andreas gegangen und dann hat er dir erklärt, warum das jetzt noch nicht gut ist. Und er hat das auf so eine Art gemacht, dass du danach Bock hattest, es besser zu machen. Und Wenn du es dann aber auch quasi geschafft hast und hast es gut gemacht, dann hast du halt auch entsprechend wirklich Lob bekommen. Und die Art und Weise auch sozusagen, wie dort konstruktiv Leute entwickelt worden sind, die habe ich tatsächlich in einer guten Erinnerung, weil auch wirklich Raum für Fehler war. Also es gibt ja sehr viele auch, die sich mit dem Thema Fehlerkultur so ganz allgemein in Deutschland, aber auch Fehlerkultur in Unternehmen beschäftigen. Und das ist so etwas, wo ich sage, da habe ich wahnsinnig gute Erfahrungen gemacht, weil natürlich, wir waren keine Profis, deswegen durfte man von uns auch jetzt nicht erwarten, dass wir hier quasi permanent delivern und High Performer sind. Aber man hat so die nötige Balance gefunden in meiner Erinnerung zwischen konstruktivem Feedback, Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch wertschätzendem Umgang mit uns und auch dann, wenn wir über die Stränge geschlagen sind, was safe passiert ist. Und auch wenn wir nicht den richtigen Ton getroffen haben, dann habe ich das so in Erinnerung, dass es immer sehr angemessen war, wie man damit umgegangen ist. Und das finde ich schon auch eine von den sehr, sehr guten Erinnerungen an diese Zeit. Ich durfte viel moderieren, alleine wie auch mit Kollegen zusammen. Und ja, die ganzen Kollegen von damals, also wenn ich mir zwei aussuchen dürfte, wenn es jetzt so heißt, so nach dem Motto, wir machen noch mal 4 Wochen Radio oder von mir aus auch ein bisschen länger, wenn ich mir nur zwei aussuchen dürfte, ich mache einmal einen Mann und eine Frau. Der Mann wäre ganz klar Holger, der Holger Büchner, der Heiner. Das war wirklich, ja, habe ich heute noch gern, sehe ich heute noch gerne auf Facebook, was der so macht. Und liebe Heiner, liebe Grüße. Und die Frau wäre die ganz wunderbare Verena Sierra. Beide sind noch beim Radio aktiv auf dem Hallberg. Und ja, über Instagram und Facebook kriege ich so mit, was bei denen so läuft. Und ja, ist absolut die Dedication auch, mit der die immer noch am Start sind, das mag ich sehr. Und ja, mit denen hätte ich, glaube ich, gerne nochmal was gemacht. Ich muss sagen, dass so je nachdem, wer der Programmchef war, ist es für mich halt auch mal gut und auch mal nicht so gut gelaufen. Es gab irgendwann im Laufe der Jahre einen Wechsel an der Funkhausspitze und der hat dann auch wirklich bedeutet, dass es für mich immer weniger Moderationen zu machen gab und immer mehr so Redaktionsdienste, Sendeassistenzdienste oder eben den Dienst, dass man Sendeassistenz macht und man Verkehrsnachrichten vorliest. Und ja, das ist dann jetzt auch nichts, wo man am Ende des Tages dann nach Hause geht und sagt, I'm happy. Das vielleicht einfach auch nur so zur Relation, das waren jetzt natürlich in all den Jahren halt auch nicht nur Primetime, sondern auch da waren viele Sachen dabei, wo ich nicht ganz sicher war, ob ich da eigentlich noch so ganz happy bin. Und dieser Punkt, dass ich irgendwann gesagt habe, ich muss jetzt hier auch mal weg, das war dann so nach knapp 10 Jahren und dann bin ich eben 2008, glaube ich, war das, bin ich vom Saarländischen Rundfunk zu Big FM Saarland gewechselt. Und das war ein Kulturclash. Zum einen vom Öffentlich-Rechtlichen zum Privatradio. Das ist schon mal irgendwie, das muss man schon mal irgendwie auseinanderlegen. Ich glaube, man kann sagen, dass alles, was man auf dem Hallberg mit, keine Ahnung, 50 Leuten gemacht hat, das hat man bei Big FM Saarland halt mit 4 Leuten gemacht. Da gab es den Chef, das war der Knut, der Rolf war als Moderator da, Jannik war Auszubildender und dann kam ich. So, Ende der Geschichte. Und später kamen dann auch noch Kollegen dazu, es gab dann noch später Assistenz, wir haben noch andere Kollegen bekommen, auch Sales kam dazu, Miriam kam bei uns dazu. Also ganz, ganz, ja, auch Teamaufbau ist da auch auf jeden Fall passiert, aber im Wesentlichen waren wir immer ein sehr kleines Kernteam, was diesen lokalen Ableger von Big FM im Saarland, ich glaube, man kann schon sagen, mehr oder weniger im Piratenmodus gesteuert hat. Da gab es jetzt auch keine großen Abstimmungen, was da im Programm passiert. Ja, also ich weiß noch so am Anfang, als ich da runterkam, so nach dem Motto, aber wie machen wir denn jetzt die Redaktionskonferenz? Ja, es gibt halt keine. So, da stand ich da so, aber wie, wir können doch nicht einfach senden. Ja, doch. Das war schon echt weird, aber gut. Also es gab dann auch immer mehr Kontakte nach Stuttgart, wo der Hauptsender ja beheimatet war und auch immer noch ist. Und da ist auch das Ganze nachher später irgendwie auch ganz toll zusammengewachsen. Und ich muss sagen, Privatradio, das ist schon was ganz anderes, aus ganz, ganz vielen Gründen. Und ich will das gar nicht in richtig oder falsch und in mag ich oder mag ich nicht bewerten. Ich weiß nur, ich bin auch für die Zeit bei Big FM super dankbar. Und das gläserne Studio in der Saarbrücker Innenstadt, das ist letztes oder vorletztes Jahr ausgeräumt worden. Und ich weiß, als meine Freundin Susan mir davon erzählt hat, der Gedanke, der hat mich dann wirklich so ein bisschen wehmütig gemacht, weil das so eine Ära geht zu Ende. Und jetzt bin ich ja schon so lange nicht mehr da. Also ich meine, jetzt könnte man doch wirklich sagen nach dem Motto, hold your horses, warum kitzelt dich das? Aber irgendwie hat es mich doch ein bisschen gekitzelt und es hat mich wehmütig gemacht und auch ein bisschen traurig. Und dieses gläserne Studio übrigens auch in der Innenstadt, da gab es dann den kleinen Hund auch irgendwann schon. Da habe ich noch das ein oder andere an Sendungen produziert, später als ich schon in den Agenturen gearbeitet habe. Und ja, da weiß ich nämlich noch, ich habe noch ein Bild, wo die kleine Bailey als Welpe dort noch auf der Sendercouch im gläsernen Studio liegt. Und ja, das ist so, da ist so der Übergang in die Zeit, die ich so als Gegenwart auch empfinde, auch wenn es natürlich auch schon wieder über 10 Jahre her ist. Ich glaube, man kann overall sagen, Radio war gut für mich. Radio war wichtig für mich, vor allem, weil ich da selbstwirksam sein konnte und weil meine große, vorlaute Klappe hier irgendwie gewollt war. Denn so ein bisschen anders zu sein, ein bisschen verrückt zu sein, das war was Gutes, sowohl damals in der Gründungszeit von Unser Ding, wie auch später bei Big FM. Es hat einfach immer gepasst. Und natürlich auch der Zugang zu Musik übrigens. Heute, wir haben alle Spotify in der Hosentasche. Wir können uns ja gar nicht mehr vorstellen, wie das war. Aber jetzt mal hier nochmal, wupp, kurze Rolle zurück. Ich kann mich noch sehr genau an diese weiße Kiste erinnern, wo Ende der Woche immer die neuen CDs und die Singles in die Redaktion gebracht worden sind. Ja, also da war es nicht so, dass man irgendwo in eine Datenbank schon gehen konnte und dann war da die ganze Mucke drin. Das Thema mit den CDs, das war am Anfang wirklich noch, hier ist der Zugang zur neuen Musik. Und auch sogar Schnitt mit Bändern, ja, also der sogenannte blutige Schnitt, wenn wirklich noch Bänder geschnitten wieder zusammengeklebt werden, das haben wir da alles noch gelernt. Und ich bin so froh, dass ich da dabei war und auch diese ganze, naja, auch wenn man sich jetzt das Thema Digitalisierung der Musiklandschaft anschaut, übrigens, da gibt's gerade auf Netflix eine Empfehlung, habe ich angefangen auch zu gucken, The Playlist heißt es, glaube ich, über die Ära Spotify. Super spannend. Ich bin noch ganz am Anfang, will ich mir aber auf jeden Fall auch reinziehen. Und ich sag mal, der Wert von Musik in meinem Leben, der ist schon auch wirklich hoch. Wenn ich damals dann denke, der Musikredakteur, ja, der war wirklich eine heilige Kuh. Und wenn man einen Song tauschen wollte in einer Sendung, also Digga, das Aussprechen diesen Wunsches, das hat man sich gut überlegt. Und nicht nur Musik, auch Comedy. Ja, also auch Comedy hatte damals auch echt einen guten Stellenwert. Aber nur falls ihr euch das mal gefragt habt, nicht alle Witze, die ihr im Radio hört, sind demjenigen eingefallen, der sie gerade ausspricht. Im Gegenteil, oft sind das einfach gute Autoren, die an sowas arbeiten. Und ganz früher in der SR1 Frühsendung, da kam morgens immer ein Fax. Und zwar ein Fax mit den möglichen Gags, die man machen kann. Da hat ein freier Autor sich quasi morgens irgendwie zu einer hässlichen Uhrzeit den Wecker gestellt, hat dann die Schlagzeilen der Nachrichten sich angeguckt und hat dann so mögliche Pointen auf diese Schlagzeilen geschrieben. Und ich weiß nicht mehr, wie viel der dann pro Gag gekriegt hat, aber es wurde dann eben am Ende der Sendung in eine Liste eingetragen, wie viel der Gags von diesem Fax man quasi benutzt hat. Es war dann so meistens so ein bisschen mehr als eine DIN A4-Seite oder eine DIN A4-Seite halt im Angebot, ja, was man halt so für Witze machen könnte. Aber jetzt nicht, dass ihr denkt, irgendwie die ganzen Witze würde sich in andere einfallen lassen. Es gibt schon auch wirklich doll lustige Menschen beim Radio, die auch hochgradig kreativ und smart zugleich sind. Das ist übrigens, wo ich finde, wo Humor wirklich attraktiv ist, wenn er halt sowohl witzig wie smart ist. Aber ja, es gibt eben auch freie Autoren, die eben daran arbeiten, zum Beispiel sowas zu machen. Und ja, komplett andere Welt auf jeden Fall. Und auch übrigens das Feedback. Ja, Feedback zu ganz am Anfang war halt auch noch so ein Ding. Ich meine, heute kommt Feedback per Insta-DM. Ja, aber damals, wir erinnern uns, es gab halt kein Instagram. Dementsprechend kam Feedback von den Hörern per Post. Leserbriefe sozusagen. Später gab es dann auch E-Mails. Ja, ich glaube, so ein paar davon habe ich sogar auch noch irgendwo. Und ich kann mich noch erinnern, als die erste Webcam im Studio aufgehangen wurde, da war das echt ein Ding. Und man hatte halt immer Angst, weil das war so eine Webcam, die hat nur ein Bild in der Minute gemacht. Und wenn du dann halt da gerade irgendwie ein komisches Gesicht oder einen komischen Move gemacht hast, sagen wir, du hattest gerade einen Finger in der Nase, ja, dann blieb das halt für die nächste Minute im Internet hängen. So. Ja, heute alles live, alles Echtzeit und auch zum Beispiel das Rauchen im Studio. Ich weiß, dass wir ganz zu Anfang, als es noch in dem alten Gebäude war, wurde halt auch quasi in jedem Flur und in vielen Büros und auch in einigen Studios wurde halt einfach komplett noch geraucht. Ja, ich weiß, dass Moderatoren, die nach uns gekommen sind, mir manchmal auch wirklich ein bisschen leid getan haben. Ich habe mit einer Kollegin morgens immer Unmengen Vanille-Cappuccino angerührt und dazu haben wir halt Mentholkippen geraucht und zwar wirklich in Serie. Ah, das war schon krass. Ich bin super dankbar, dass ich das alles erleben durfte. Und eine Geschichte würde ich vielleicht noch auspacken. Da haben wir nämlich mal fast Musikgeschichte geschrieben. Rock am Ring vor vielen Jahren. Da war ich Beifahrerin meines Kollegen Sebastian. Der ist unseren Ü-Wagen gefahren und wir waren auf dem Weg von einer Bühne zur anderen Bühne. Und da haben wir Backstage fast Michael Stipe von R.E.M. überfahren. Und ich bin sehr froh, dass das nicht so ist, dass ich heute erzähle. Ja, und da haben wir Michael Stipe von R.E.M. überfahren. Das wäre nämlich echt schade. Es gibt so viele gute Geschichten aus der Zeit und ich bin froh, dass ich die habe, dass ich die erlebt habe. Und ganz oft werde ich dann halt auch gefragt, wenn ich so ins Erzählen komme, merkt man ja auch heute, die Folge ist jetzt schon deutlich länger als die gestern. Ich erzähle das auch gerne, weil es einfach so, das purzelt dann auch wirklich so aus mir raus, gibt mir ein Stichwort und ich habe gar kein Problem, die nächsten 2 Stunden zu füllen mit Stories aus der Zeit. Aber wenn ich gefragt werde, ob ich das vermisse und dahin zurück will, kann ich wirklich klar sagen, nein. Ganz viel von dem, was ich dort gelernt habe, begleitet mich noch heute. Storytelling, wie erzählt man eine gute Geschichte? Wo ist der Unterschied im Umgang mit Informationen? Wie geht journalistisches Handwerk? Wie ist die Relevanz von Medien? Wie verändert sich die Medienkonsumlandschaft? All das interessiert mich noch immer, hat mich auf meinen Weg gebracht und begleitet mich auch dort. Aber ich würde tatsächlich ausschließen, dass ich nochmal beim Radio lande. Denn am Ende des Tages, ich habe meinen Podcast, ich kann dort wirksam sein. Ich habe auch die Musik immer noch. Heute muss ich auch nicht mehr so tun, als ob ich die neue von Kanye West und Beyoncé so richtig abfeiere. Also wir müssen offen sprechen, musikalisch war Big FM schon eine Herausforderung für mich. Ich bin ja so ein Gitarrenmädchen. Ja, bei mir fängt irgendwie, bei Bluesmusik fängt die Leidenschaft an, geht dann über den Indie-Alternative-Bereich bis hin irgendwie so auch in die Metal-Richtung. Aber im Zweifel, also mit diesem ganzen Popmusik bin ich ehrlicherweise nicht so einfach anzuzünden. Und das gehört halt da auch echt zum Alltag. So machen wir uns mal nichts vor. Und auch die ganzen Künstler und so, die dann da zum Interview kommen, das ist ja jetzt nicht nur die, die man sich auch immer freiwillig aussuchen würde. Ich weiß noch, dass ich mal auf die Barrikaden gegangen bin, als ich Alexander Klavs interviewen sollte. Ich weiß gar nicht, was der damals gewonnen hat, irgend so eine Talentshow. Und ich fand diese Casting-Talentshows im Fernsehen immer schon irgendwie doof. Und dann sollte der halt aber in meine Sendung kommen, beziehungsweise in diese Nachmittagssendung, die ich moderiert habe. Und ich weiß, dass ich mich da mit Händen und Füßen gewehrt habe, um das nicht machen zu müssen. Hat dann auch irgendein anderer gemacht. Aber ja, also ich bin dankbar für alles, was beim Radio war und blicke damit ganz, ganz, ganz viel Liebe drauf zurück. Ganz bestimmt war das auch persönlichkeitsbildend an der einen oder anderen Stelle. Meine Überidentifikation in der Arbeit hat vielleicht dort ihren Anfang genommen, kann schon sein. Und trotzdem kann ich sagen, ich ehrlich gesagt mag dahin nicht zurück, weil ich auch glaube, dass die Menschen, die heute Radio machen, die Moderatoren, die Art und Weise, wie das Berufsbild des Moderators heute so geoutlined ist, da sehe ich mich nicht. Also das ist, ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Können wir mal an einer anderen Stelle besprechen. Ja, das ist soweit die Radiozeit. Für morgen weiß ich noch gar nicht. Morgen ist ja Montag. Vielleicht mache ich morgen mal so einen random Part, wo ich mir hier was rausziehe. Aber je nachdem halt einfach, wie fit ich vielleicht auch bin morgen Abend. Es wäre jetzt so in der Liste, die nächsten Sachen, die kommen, wären nämlich auch gleich auch schon wieder so ein paar Klopper, Pferdearbeit, Kündigungen und so. Da, ich muss mal gucken, wofür ich morgen fit genug bin. Von daher der Spoiler auf morgen ist, wir gucken mal. Und ja, freue mich, wenn ihr bis hierhin gehört habt. Und wenn ihr wollt, dann bis morgen. Also nicht ihr, du bist ja wahrscheinlich jetzt alleine, wie du dir das anhörst. Und dementsprechend, wenn du willst, dann bis morgen.